Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Maike Albart.
Der Klagenfurter Bachmann-Wettbewerb findet in diesen Tagen statt, nicht vor einem vollen Saal allerdings, sondern vor Bildschirmen. Kann diese Art der öffentlichen Diskussion einem Text gerecht werden? Gibt es das überhaupt Gerechtigkeit in der Literaturkritik? Das wollen wir jetzt herausfinden mit Gesprächen und Büchern rund um Gerechtigkeit. Herzlich willkommen. Seit 1977 gibt es die Tage der deutschsprachigen Literatur im österreichischen Klagenfurt und den Ingeborg-Bachmann-Preis. Schriftsteller aus der DDR haben immer wieder daran teilgenommen, Jurek Becker zum Beispiel. Ulrich Plenzdorf gewann 1978 den Preis, genau wie später Wolfgang Hilbig oder Katja Lange-Müller. Die Schriftstellerin Helga Schubert, Jahrgang 1940 und eine gestandene Autorin, ist in diesem Jahr Teilnehmerin am Wettbewerb, aber es ist nicht ihre erste Klagenfurt-Erfahrung. Sie ist jetzt in der Lesart am Telefon. Guten Tag, Frau Schubert.
Ja, guten Tag.
Wann hatten Sie denn zum allerersten Mal Kontakt zum Klagenfurter Bachmann-Wettbewerb?
Ja, als ich eine wirklich mich sehr erfreuende Einladung bekam, 1980, dort als Autorin zu lesen. Hat mich sehr, sehr gefreut.
Von wem kam die?
Von der Jury. Also ich wusste, dass Kunert mich wohl vorgeschlagen hatte. Es hatte mir aber niemand gesagt. Ich kriegte direkt vom Bachmann-Preis aus, kriegte ich diese Einladung.
Sie sind aber nicht dorthin gefahren, sondern nicht ausreisen.
Ja, man musste ja einen Ausreiseantrag dafür einreichen. Ich bin ja nicht Mitglied der SED gewesen. Für mich war zuständig die Auslandsabteilung des Schriftstellerverbandes der DDR. Bin ich hingegangen und da haben die sofort gesagt, Schriftsteller aus der DDR nehmen daran nicht teil. Ich habe gesagt, ich habe aber schon einen Brief geschrieben, dass ich mich über die Einladung freue und das jetzt nur noch an der Ausreisegenehmigung liegt. Daraufhin wurden die sehr irritiert und haben sich ja untereinander abgesprochen. Und alles, was da dann hinter den Kulissen los war, das habe ich in der Akte des Staatssicherheitsdienstes gelesen über mich. Denn 1980 war ich schon seit 4 Jahren unter Beobachtung, unter dem Verdacht der staatsgefährdenden Hetze und Diversion.
Aha.
So, und nun hatten die also nachgeguckt in der Auslandsabteilung und haben dann gesagt, das kommt nicht in Frage, ich muss also jetzt absagen, weil ich aber ja schon zugesagt hatte und nur gesagt habe, es liegt jetzt nur noch an der Ausreisegenehmigung. War das jetzt eine komplizierte Situation für den Schriftstellerverband? Das habe ich wieder in den Akten gelesen, weil Österreich ja eigentlich ein neutraler Staat war und die DDR war in einem guten Verhältnis zu Österreich eigentlich interessiert. Wieso sollte sie also eine Autorin jetzt nicht nach Österreich lassen? Und dann war die Erklärung, die sie mir gaben, das ist alles ein Fake. Also es ist überhaupt nicht eine österreichische Veranstaltung, sondern eine westdeutsche, weil ja der berüchtigte Antikommunist Reich-Ranitzky der Sprecher der Jury ist und weil man an der Einladungspolitik des Bachmann-Wettbewerbs gesehen habe, dass immer Schriftsteller, die in Opposition zur DDR stehen, dort eingeladen werden und die werden dadurch international bekannt gemacht und dadurch werden sie in ihrer oppositionellen Haltung gestärkt.
Wobei das ja alles nicht so richtig stimmt, was Ihnen der Schriftstellerverband gesagt hat, denn es waren ja DDR-Autoren dort vertreten gewesen mit Jurek Becker und Plenzdorf.
Ja, genau. Und die hatten ja auch Preise bekommen und das war jetzt dem DDR-Schriftstellerverband sehr übel aufgestoßen, dass gerade diese Leute eingeladen wurden. Und das waren ja oppositionelle Schriftsteller. Es sollte nicht sein. Also, und vor allen Dingen, das Allerschlimmste war, dass der berüchtigte, das steht drin, Antikommunist Reich-Ranitzky der Chef der Jury ist. Und die haben zu mir gesagt, wollen Sie vor dem vortanzen? Das haben sie zu mir gesagt. Sie fahren
aber
da nicht hin. So.
Aber
und so habe ich ja begründet. Ich habe ja begründet, weil er der Chef der Jury ist, wurde mir gesagt und so. Und da hat der Bachmann, diese Verantwortlichen, haben mich dann, als Reich-Ranitzky aufgehört hat, und da haben sie mich dann versuchsweise in die Jury eingeladen. Und da kriegte ich plötzlich die Ausreise unter der Bedingung, dass Herr Dr. Werner Liersch mitkommt. Der sollte dann auch eingeladen werden. Er ist dann auch als zweiter Juror mitgekommen aus der DDR.
Werner Liersch war ein Literaturwissenschaftler, der systemnäher war und an der Universität unterrichtete. Also da wussten Sie, wen Sie hatten. Aber erzählen Sie uns doch ein bisschen noch etwas, Frau Schubert, zu der Juryarbeit dort unter Peter Demetz, dem Prager Germanisten, der in Yale ja dann war. Wie hat sich das gestaltet? Konnten Sie da ganz frei dann sprechen oder musste Herr Liersch immer eingreifen und war das ein bisschen der Aufpasser?
Ich konnte vollkommen frei sprechen. Und er hat mir ein paar Mal am Anfang so mit der Hand so ein bisschen so an den Arm getippt, wenn er meinte, dass ich einen anderen Schriftsteller zu sehr lobte, dann hätte der jetzt eine Chance, den Preis zu bekommen oder so. Nun sollte ja dann doch wieder jemand aus der DDR einen Preis kriegen. Also ich habe nicht nur DDR-Leute dort vorgeschlagen. Ich habe mich sehr frei gefühlt dann in meiner Arbeit dort. Ich habe mich aber immer auf der Seite der Autoren gefühlt, muss ich sagen. Ich habe immer gedacht, eigentlich möchte ich da sitzen. Und eigentlich, wenn mir das jetzt passieren würde, dieser Spott und dieser Hohn, den ich da gerade höre von einem meiner Jurykollegen, so möchte ich nicht arbeiten. Ich möchte ganz sachlich sein.
Frau Schubert, wie war denn Ihre Erfahrung im Umgang mit Literatur in den verschiedenen Systemen? Gab es da einen Unterschied zwischen dem, was Sie in der DDR gewohnt waren und dem, was Ihnen dort dann in Klagenfurt entgegenschlug?
Ja, also das war mir aber vorher klar, bloß habe ich es nur im eigenen Leibe erlebt. Das ist ja ein völlig unnormaler Zustand in der DDR gewesen, in welchem Maße der Literatur Bedeutung zugemessen wurde. Vom Publikum und auch von der Zensur. Das ist ja unnormal, nicht? Das ist ja in allen Diktaturen so, dass alles, was irgendwie ironisch ist oder was Wörter benutzt, die man nun eigentlich nicht nehmen sollte oder Themen bearbeitet, die man nun eigentlich nicht bearbeiten sollte, dass das alles unter einer Zensur stand. Und das ist natürlich eine Beschwerung der ganzen Leichtigkeit, die man in der Literatur ja haben muss. Man muss doch humorvoll sein und man muss doch ambivalent sein können. Und diese ganze Schwere, die ist furchtbar, die durch eine Diktatur kommt, auf die Kunst, auf alle Bereiche der Kunst. Und das ist dort natürlich anders gewesen, weil ja dort nun Schriftsteller aus den ganzen anderen Ländern gelesen haben, die diese Leichtigkeit ja hatten. Und die mussten auch natürlich herausstechen durch Originalität. Und die waren völlig anders dort. Also das waren andere Leute und die wir nun mitgebracht haben und vorschlugen, die hatten ja mehr oder weniger immer irgendeine Repression hinter sich, wenn ich da an Wolfgang Hilbig denke oder der ja leider verstorben ist oder auch Katja Lange-Müller, die lebte ja schon im Westen, ne? Die hatten ja alle in irgendeiner Weise diese Diktaturerfahrung, diese Zensurerfahrung und dieses vollkommen blödsinnige Eingreifen in den Text, das haben sie ja alle erfahren, nicht bloß ich. Und dort ging es natürlich darum, welcher Schriftsteller ist in seiner Schreibweise besonders originell und welcher Verlag interessiert sich jetzt für ihn und welche Verlage. Und dieses Kommerzielle der Literatur, was man in Klagenfurt ganz besonders natürlich merkte und was auch der Sinn der Sache ist, dass Leute sich bekannt machen, das war mir neu, ja, das muss ich sagen.
In diesem Jahr, Helga Schubert, sind Sie jetzt, so wie Sie sich das gewünscht haben, auf der Seite der Teilnehmer.
Ja,
ist das denn so etwas wie eine späte Gerechtigkeit für Sie, eine späte Genugtuung? Sie sind ja im Alter eigentlich der Großmütter der Teilnehmer sonst.
Ja, also das habe ich natürlich, das wäre natürlich ein Gegengrund, nicht? Wenn ich sage, ich bin da die komische Alte oder habe ich gleich gesagt, ich würde jetzt nicht der Grufti vom Dienst sein oder die komische Alte, sowas nicht. Aber dann habe ich nachgedacht, also ich habe sowieso in der ersten Sekunde schon Ja gesagt, aber dann habe ich nochmal überlegt, hast du jetzt richtig gehandelt? Und dann habe ich mich daran aufgerichtet, dass es nicht aufs Alter ankommt. Ich glaube, in der Literatur ist nicht die Gefahr der Altersdiskriminierung so groß wie sonst. Das glaube ich. Das ist sowieso ein Thema, das in meinem persönlichen Leben eigentlich nicht so eine Rolle spielt. Also ich habe keine Angst, dort als Älteste aufzutreten. Es ist auch ein unheimlicher Reichtum, wenn man älter ist. Ein Reichtum an Relativierungsmöglichkeit. Und ich weiß eigentlich schon ziemlich viel von Menschen. Und das wusste ich noch nicht vor 40 Jahren, so viel wie jetzt. Und dass ich jetzt dort mitmache, ist für mich eigentlich eine logische Folge davon, dass die DDR mit all ihrer lächerlichen Repression, die hat ja zu nichts geführt, ne? Also es ist ja nun zu Ende mit diesen Leuten. dass sie eigentlich einen nicht tot gemacht hat. Hat er nicht kaputt gemacht. Das ist ganz wichtig. Das möchte ich von mir selber auch beweisen.
Und jetzt die späte Genugtuung für die Schriftstellerin Helga Schubert. Sie hat uns ihre ganz besondere Geschichte mit dem Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb erzählt, hier im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Seit Donnerstag früh wird beim Bachmann-Preis um die Wette gelesen, allerdings in digitaler Form aus Gründen, die mit der Pandemie zusammenhängen. Für uns ist dieser traditionsreiche Klagenfurter Wettbewerb ein Anlass, über Literaturkritik zu sprechen. Dazu habe ich eine der renommiertesten und erfahrensten Kolleginnen eingeladen, nämlich Sigrid Löffler, die das gesamte Spektrum des Genres kennt, als Feuilletonchefin der Zeit, als Lichtblick unter den Kombattanten des literarischen Quartetts, wofür sie gerade im Moment auf Twitter sehr gefeiert wird, und auch als Jurorin in Klagenfurt, Begründerin und Chefredakteurin der Zeitschrift Literaturen, Autorin und schließlich Rezensentin hier bei uns im Programm. Guten Tag, Frau Löffler.
Guten Tag auch.
Hat diese Form der öffentlichen Diskussion, die wir jetzt gerade erleben, irgendetwas mit Literaturkritik zu tun?
Naja, die Literaturkritik scheint mir da eher der Vorwand zu sein. Ich habe ja nicht sehr viel von dieser Klagenfurter Videodebatte gesehen. Mir scheint, dass diese Videoform doch eher ein Notbehelf ist. Als Format, muss ich gestehen, hat sie mich nicht sehr überzeugt. Es war eher so ein, wie soll man das nennen, ein Relevanztheater, das die Juroren da aufgeführt haben, bezeichnenderweise ohne Publikum. Die Kritik wollte sich dann noch einmal behaupten, wollte, indem sie einander ins Wort fallen, indem sie einander überschreien und wild gestikulieren. Da wollten sie ein bisschen die eigene Bedeutsamkeit herbeifuchteln. Aber mich hat es eigentlich nicht überzeugt. Ich glaube nicht, dass das die Form ist, wie man ein zuschauendes Publikum davon überzeugen kann, dass die Literaturkritik heute noch von Relevanz ist.
Wie könnte man denn ein zuschauendes Publikum überzeugen? Mir fiel auf, dass man kaum etwas versteht, wenn die sich alle gleichzeitig ins Wort fallen. Also es kommt ja kaum etwas an beim Zuschauer.
Ja, das hängt, glaube ich, mit dieser Videoform zusammen. Wenn die um einen Tisch herum säßen, und zwar leibhaftig, dann denke ich, wäre ihr Benehmen besser. Dann wäre wahrscheinlich die Debatte auch etwas strukturierter. Es gäbe einen Moderator, der vielleicht da das Wort erteilt. Die würden vielleicht eher einander zuhören, einander weniger unterbrechen. Aber diese Videoform scheint mir ein Freibrief zu sein für Ungezogenheit und für schlechtes Benehmen, dass man einander ins Wort fällt, niemanden ausreden lässt und ganz offenkundig keiner dem anderen zuhören will, sondern nur darauf brennt, über die anderen hinwegzureden und sich selber in Szene zu setzen. Und das wirkt, glaube ich, auf die Zuschauer eher abstoßend.
Hat sich denn vielleicht die Form an sich, dass jemand einen Text vorliest und andere zuhören und dann darüber sprechen, auch ein bisschen überlebt?
Ich weiß gar nicht, ob die je wirklich erfolgreich war. Das könnte ich eigentlich gar nicht sagen. Es ist an und für sich natürlich das Minderheitenprogramm eines Minderheitenprogramms. Möglicherweise schauen nicht einmal wir, die Kritikerkollegen, dem noch zu. Ich denke, dass das Medium Fernsehen ganz andere Vorgangsweisen und ganz andere Darbietungsformen erfordert, als es die klassische Literaturkritik bieten kann oder als sie überhaupt in der Lage ist, zu präsentieren.
Welches wären denn, wenn wir den Blick jetzt einmal umkehren, die Tugenden der Literaturkritik, einer glaubwürdigen Literaturkritik, Frau Löffler?
Also ich denke, man muss eines vorausschicken, das klingt jetzt etwas kulturpessimistisch, ist aber einfach nur ein Faktum, dass die Literaturkritik, die Kunstkritik überhaupt in den letzten Jahren doch sehr an Bedeutung verloren hat, dass die Instanzhaftigkeit oder Glaubwürdigkeit von Literaturkritik doch weitgehend verloren gegangen ist, der Reputationsverfall oder die Marginalisierung, die Entlegitimierung der Kritik ist ja mit Händen zu greifen. Und das hat, glaube ich, zu tun mit einem ganz grundsätzlichen Paradigmenwechsel, der stattgefunden hat. Die Kulturindustrie, um mit Adorno zu sprechen, hat ja wirklich alle Bereiche nun erfasst und dominiert sie. Die hat sozusagen historisch das Rennen gemacht und die hat herbeigeführt einen Paradigmenwechsel auch in der Betrachtung der Künste. Es ist also nicht mehr der Kritiker, der hier die entscheidende Figur ist, es ist der Konsument. Also was der Konsument gerne konsumiert, wofür er bereit ist, Geld auszugeben, womit er seine Zeit verbringt, das ist auch gut. Und der Kritiker, der da eine andere Zugangsweise hat, ist da eigentlich gar nicht mehr gefragt. Also wenn sich in der Kulturindustrie alles um den Konsum dreht, dann ist der Konsument jetzt die entscheidende Figur und ist an die Stelle des souveränen Kritikers getreten. Und daher ist das Geschmacksurteil des Konsumenten allmächtig und entscheidend und nicht mehr das Kunsturteil des Kritikers. Damit muss man als Literaturkritiker, old school, so wie ich, leben. Das muss man voraussetzen. Und dann kann man sich in dem zweiten Schritt, so wie Sie fragen, überlegen, welche Bedeutung hat das überhaupt noch? Wo kann ein Literaturkritiker heute überhaupt noch seinen Platz finden oder ist dieser Platz verdunstet?
Bleiben wir mal bei diesem Ethos der Literaturkritikerin. Wie kann ein Literaturkritiker, eine Literaturkritikerin einem Text gerecht werden?
Ja, ich glaube, es geht in erster Linie doch darum, dass man einem geschriebenen Text vielleicht auch mit einem geschriebenen Text am besten antwortet. Also eine geschriebene Kritik ist sicher die souveränste, aber vielleicht auch die differenzierteste Form, um sich diesen komplexen literarischen Texten zu widmen und zu versuchen, ein Urteil darüber zu fällen. Man kann das natürlich auch im Radio tun, das würde ich gar nicht abstreiten, aber ich glaube, dass das Fernsehen ganz bestimmt nicht, als Bildmedium nicht der richtige Ort dafür ist. Also gehen wir mal davon aus, dass man die geschriebene Kritik als das eigentlich vergleichbare und adäquate Medium anschaut. Man muss die Geduld haben, man muss den Text genau lesen, man muss natürlich ein kritisches Instrumentarium zur Verfügung haben. Es ist auch kein Fehler, wenn man etliche Jahre Lektüre-Erfahrung schon hinter sich hat. Das literarische Gedächtnis, das ein Kritiker so im Laufe seines Lebens anhäuft, ist da, glaube ich, durchaus auch ein Kapital. Und dann muss man, glaube ich, bescheiden sein. Ich bin ganz sicher, dass die Literaturkritik heute eigentlich nur noch in einem ganz schmalen Bereich der Buchproduktion überhaupt von Relevanz ist oder dass die Stimme des Literaturkritikers überhaupt nur noch in einem sehr schmalen Segment gehört wird. Das ist einerseits die Literatur, die Belletristik im engeren und strengeren Sinn und das ist das Sachbuch, und zwar das Qualitätssachbuch. Und in allen anderen Bereichen, glaube ich, kommt der Buchmarkt glänzend ohne Literaturkritik aus. Die Bücher brauchen dort überhaupt gar keine Kritik mehr. Da geht es um das Engineering von Bestsellern. Und ich glaube nicht, dass man über die Memoiren von Fußballern oder Politikern wirklich die Literaturkritik befragen sollte. Also das sind alles Bereiche, die ganze Genre-Literatur ist praktisch unrezensierbar. Und die Bereiche, in denen die Rezension noch irgendeine Rolle spielt, die, glaube ich, sollte der Kritiker besonders pfleglich behandeln.
Frau Löffler, Sie haben ja diesen Abgesang, der auch eine kulturpessimistische Note hatte, schon angestimmt. Ich erinnere mich an einen Artikel, den Sie schon vor 20 Jahren geschrieben haben, in dem es auch um den Untergang ging der Literaturkritik. Wie verändert das denn für Sie die Rolle als Kritikerin?
Es ist ganz wichtig, dass man als Literaturkritiker nicht zum Zyniker wird. Was mir auffällt, ist, dass wie in allen bedrohten Berufen, ja nicht nur bei den Investmentbankern, auch unter den Literaturkritikern zunehmend mehr Zyniker am Werke sind. Und die schreiben und propagieren, was sie selber nicht denken und was sie auch selber nicht glauben. Das ist mir wiederum so aufgefallen bei den Hymnen zum 100. Geburtstag von Reich Ranicki. Und die Frage ist nur, kann man als Zyniker als Kritiker glaubhaft sein? Oder merkt das das Publikum? Und wenn es das Publikum überhaupt bemerkt, macht es ihm dann etwas aus? Das ist eigentlich die Frage, die mich die ganze Zeit umtreibt. Und ich bin eigentlich im Grunde eher positiv gestimmt und eher optimistisch. Ich glaube, das Publikum merkt den Zynismus und merkt die Unehrlichkeit und mag sie nicht.
Nun haben Sie jahrzehntelange Erfahrung hinter sich, Sigrid Löffler, auch in den unterschiedlichsten Genres. Hatten Sie eigentlich den Eindruck, dass es für eine Kritikerin schwieriger war, sich zu behaupten in diesem Milieu? Also hat da diese berühmte Genderfrage eine Rolle gespielt, auch in der Art und Weise, wie umgesprungen wurde, mit einer Chefredakteurin zum Beispiel? Oder war das kein Kriterium, was sich bemerkbar gemacht hat?
Ich bin aus der Beobachtung von mehreren Jahrzehnten eigentlich da sehr optimistisch. Es ist eine gute Erfahrung gewesen. Ich war sicher eine der ersten Frauen, die sich da in diesem Beruf in allen drei Medien durchgesetzt hat. Aber wenn ich jetzt um mich schaue und sehe, wie viele unglaublich tüchtige, eloquente, medientaugliche, fernsehadäquate Frauen in der Literaturkritik zu finden sind, dann macht mich das schon sehr froh. Und ich finde, dass die Kolleginnen das in der Regel sehr gut machen. Ich würde mir wünschen, dass sie mehr wahrgenommen werden, aber einige haben doch durchaus auch relevante und auch einflussreiche Positionen im Feuilleton erreicht und das ist schön. Da ist etwas weitergegangen, da hat sich positiv etwas entwickelt.
Dann enden wir mit diesem vielleicht doch positiveren Ausblick auf die Zukunft und der Hoffnung, dass es so weitergeht. Vielen Dank. Sigrid Löffler war im Studio. Klagenfurt war der Anlass für ein Gespräch über Literaturkritik.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Eine Eröffnungsrede steht traditionell am Anfang der Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. In diesem Jahr gehalten von der in London geborenen Schriftstellerin Sharon Dodua Ortu, vor 4 Jahren selbst mit dem Bachmann-Preis ausgezeichnet und mittlerweile Berlinerin. Und sie hat die wahrscheinlich kürzeste Eröffnungsrede gehalten, die es je in Klagenfurt gab. Die hören wir jetzt, die komplette Rede von Sharon Dodua Ortu.
Verehrtes Publikum. Dürfen schwarze Blumen malen? Ja, je mehr, desto besser. Haben Sie vielen Dank.
Mein Kollege Christian Raphansel ist im Lesartstudio und hat die Eröffnungsrede ebenfalls gehört. Das war aber jetzt ein Scherz, oder? Nicht wirklich die komplette Eröffnungsrede von Sharon Dodua Ortu.
Ja, diesen Scherz macht sie wirklich. Aber nein, es sind natürlich nicht nur diese 10 Sekunden. Sie redet insgesamt oder hat insgesamt knappe 20 Minuten geredet, aber hat eben das Ganze vorgetragen, als sei es nur eine Vorbemerkung für diese Rede, die dann tatsächlich nur diese 10-12 Sekunden lang sind. Ja, und sie nutzt das alles, um sich dieser Frage anzunähern. Dürfen schwarze Blumen malen? Und da erklärt sie eben in dieser langen Vorrede, warum sie in dieser Frage alle Worte groß schreibt, warum das Wort schwarz mit einem großen S eben nicht die Hautfarbe ist, sondern die Zugehörigkeit oder auch die Solidarität mit einer Community. Also sie äußert da Ideen zu Sprechweisen, zu Schreibweisen, die sie auch noch ausbaut. Und das sind Ideen, die ja manchmal so als Sprachverhunzung abgetan werden. Und solchen Kritikern hält sie dann aber auch gleich was entgegen, nämlich, dass die deutsche Sprache ja schon so manche Veränderung erlebt hat. Das hören wir mal.
Eine Sprache, die es geschafft hat, sich von Fräulein zu verabschieden und ein Wort wie Safari willkommen zu heißen, ist stark genug, um weitere Upgrades zu verkraften. Oder zumindest um einen souveränen Aushandlungsprozess zuzulassen. Leider wird jedoch in den überwiegend weißen deutschsprachigen Redaktionen, progressiv wie konservativ, noch immer zu eng am Duden festgehalten.
Da steckt eine Sprachkritik drin, aber diese Kritik trägt Sharon Dodua Ortu auf eine sehr freundliche Weise vor. Das klingt fast harmlos. Oder war das jetzt nur in diesem Auszug? Ist das insgesamt ihr Gestus?
Ich hatte den Eindruck, ich habe die als sehr, sehr vorsichtig erlebt, die gesamte Rede. Sie wird nur sehr selten mal ein bisschen schärfer. Also einmal gibt es so eine Stelle, da kommt sie auf diejenigen zu sprechen, die immer so laut sagen, irgendwie so, man muss doch wohl dieses oder jenes noch sagen dürfen. Und dann sagt sie, ja, die haben ja recht, das darf man ja auch alles noch sagen. Man darf auch alles aus den Zusammenhang reißen. Nur muss man sich dann auch die Frage gefallen lassen, warum man das denn unbedingt tut. Und an einer Stelle wird es ein bisschen persönlicher und damit auch schärfer. Und da spricht sie uns nämlich ganz direkt an.
Wenn Sie nicht verwechselt werden wollen mit einer Person, die Selbstbestimmung für überflüssig hält oder gar mit einer Person, die eine alleinige Deutungshoheit für sich beansprucht, plädiere ich doch dafür, Sprache als eine Post-it-Note zu begreifen, als ständige Erinnerung daran, dass Diskriminierung existiert und dass unsere eigene Haltung dazu in der Wortwahl oder der Schreibweise deutlich werden kann.
Also insgesamt ein klares, aber trotzdem freundliches Plädoyer für einen sensibleren oder einen gerechteren Umgang mit Sprache. Das ist so der Tenor dieser Rede von Ortu.
Damit kann man eigentlich nur einverstanden sein. Das klingt auch insgesamt alles sehr schlüssig. Aber was hat das mit dem Titel, mit dieser Frage zu tun? Dürfen schwarze Blumen malen?
Also wie gesagt, zum einen geht es um diese Schreibweise groß-klein. Sie benutzt das aber insgesamt, um sich eben diesen ganzen Sprachfragen zu nähern, die abzuhandeln. Also die Metapher des Blumenmalens, so habe ich das zumindest verstanden, sie benutzt das als Bild für das Spielen mit Sprache, für ihre Tätigkeit als Schriftstellerin, aber auch noch viel grundsätzlicher eigentlich für das Erschaffen von Kultur, von Kunst. Und auch da geht es O'Toole also wieder um Vielfalt. Das hat sie am Beispiel schwarzer Literatur erklärt, warum die so divers ist und auch divers sein muss. Warum es zum Beispiel so wichtig ist, darin sowohl über Diskriminierung zu schreiben oder es eben auch gerade nicht zu tun. Und warum so eine Vielfalt auch innerhalb der Community so wichtig sei. Da sagt sie:
Wir schwarzen Menschen können uns in unserer Diversität begreifen und die Bürde der Repräsentation wird leichter. Außerdem wird die deutschsprachige Literaturlandschaft daran wachsen, davon lernen und wenn sie sich traut, wird sie ihren Horizont erweitern.
Sharon Dodua O'Toole war das. Sie hat die Rede zur Literatur in Klagenfurt gehalten und ich habe mit Christian Raphansel darüber gesprochen. Beim Klagenfurter Wettbewerb lesen in dieser Woche Autorinnen und Autoren um die Wette und wie gerecht es beim Bachmann-Lesen zugeht oder wie ungerecht auch zwischen den Geschlechtern, darüber haben wir schon gesprochen. Jetzt machen wir einen gedanklichen Sprung, weg aus Klagenfurt, weg vom Literaturbetrieb, aber wir bleiben trotzdem beim Thema der Geschlechtergerechtigkeit. Wir nehmen das angebliche schwache Geschlecht noch einmal grundsätzlicher in den Blick, denn es soll um ein Buch gehen, das Frauen schon im Titel als das starke Geschlecht markiert.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der Kanadier Sharon Moalem hat sich mit der weiblichen genetischen Ausstattung befasst, gelesen hat das stärkere Geschlecht, so heißt das Buch, Christine Westerhaus. Frau Westerhaus, was meint Moalem denn mit diesem Titel, der ja das Klischee einfach umdreht?
Ja, also was Moalem in diesem Fall mit Stärke meint, ist nicht die körperliche Stärke, sondern die gesundheitliche Überlegenheit von Frauen, also insbesondere ihr besseres Immunsystem, mit dem sie eben besonders gut gewappnet sind, um Infektionskrankheiten zu überstehen. Und was ich besonders interessant finde, das Buch ist ja schon vor der Corona-Krise geschrieben worden. Also Moalem konnte einfach nicht wissen, dass dieses Virus unseren Alltag so stark bestimmen wird, wie es momentan der Fall ist. Und trotzdem liefert das Buch eine plausible Erklärung dafür, warum vorwiegend Männer einen schweren Verlauf bekommen und auf Intensivstationen beatmet werden müssen. Denn Moalem erklärt plausibel, warum das Immunsystem von Frauen besser gegen Infektionskrankheiten gewappnet ist und weshalb sie eben in der jetzigen Krise sozusagen womöglich einen Lebensvorteil haben. Aber diese Vorteile, die erstrecken sich nicht nur auf das Immunsystem. Also Moalem beschreibt auch eindrücklich, warum die Gesundheit von Männern ganz grundsätzlich schlechter aufgestellt ist als die von Frauen. Also Männer leiden häufiger an bestimmten chronischen Krankheiten und Entwicklungsstörungen. Und Moalem erklärt auch an vielen eindrücklichen Beispielen, wie sich der leichte Vorsprung von Männern zu Beginn des Lebens immer weiter zugunsten der Frauen verschiebt. Also es werden ja grundsätzlich immer mehr männliche als weibliche Babys geboren. Also das Verhältnis liegt bei 104 männlichen zu 100 weiblichen Babys. Doch schon im Alter von 40 Jahren, da kehrt sich dieses Verhältnis um. Also die Lebenserwartung von Frauen steigt, während die von Männern sinkt. Und das ganz unabhängig vom Lebenswandel. Es heißt ja immer, Männer sterben früher, weil sie mehr rauchen, häufiger Drogen nehmen und viel Alkohol trinken. Aber das allein erklärt diese Unterschiede eben nicht.
Das sind so die Sachen, die kursieren, die man im Kopf hat. Es gab ja nun schon eine ganze Reihe von Büchern über die medizinischen Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Was ist bei Moalem das Neue?
Also das Neue und Interessante ist, dass Moalem diese Unterschiede an dem X-Chromosom festmacht, also an dem Geschlechtschromosom. Dazu muss man wissen, dass Männer und Frauen genetisch ja fast identisch angelegt sind. Also sie besitzen dieselbe Zahl an Chromosomen, auf denen ja die genetischen Eigenschaften gespeichert sind. Der einzige Unterschied zwischen Männern und Frauen, der liegt auf den Geschlechtschromosomen. Und hier haben Frauen eben zwei Kopien des X-Chromosoms, Männer haben aber nur eine Kopie und anstelle des zweiten X eben ein Y. Und auf diesem Y-Chromosom ist deutlich weniger genetische Information gespeichert. Und Moalems Argumentation ist jetzt, weil Frauen zwei X-Chromosomen zur Auswahl haben, sind sie genetisch deutlich vielseitiger. Und sie können diese Variation in ganz vielen Lebensbereichen nutzen. Also sie können Krankheiten oder Entwicklungsstörungen, die eben durch eine Schädigung des einen X-Chromosoms bedingt sind, deutlich besser abfedern als Männer, weil sie ja eben noch ein zweites X-Chromosom haben, das diese Schäden ausgleichen kann.
Also da gibt es immer Möglichkeiten, dass das gewissermaßen repariert wird. Nun habe ich im Kopf, dass es mit der medizinischen Forschung, was den weiblichen Körper angeht, anders aussieht als bei dem männlichen Körper. Gerade das Beispiel Herzinfarkt habe ich im Kopf. Ist das so? Sagt er dazu was? Werden Frauen strukturell benachteiligt in der Forschung?
Ja, auf jeden Fall, ganz massiv. Also das macht der Autor sehr deutlich. Mualem hat ja selber viele Jahre als Arzt gearbeitet. Er war selber an der Erforschung von Antibiotika beteiligt. Und da beschreibt er sehr eindrücklich, wie schwierig es war, weibliche Mäuse, also Versuchstiere, für seine Experimente zu bestellen. Und ihm wurde klar, dass grundsätzlich immer nur männliche Versuchstiere in der Forschung verwendet wurden. Also all das Wissen, was man über die Wirkung von Medikamenten oder bestimmten Therapien hat, das basiert wirklich auf Versuchen an männlichen Zellen, an männlichen Versuchstieren. Und sogar die späteren klinischen Tests, in denen die Medikamente dann ja an Menschen getestet werden, bevor sie dann in den Apotheken verkauft werden, die wurden bis vor wenigen Jahren vorwiegend an Männern gemacht. Das heißt also, diese ganzen Ergebnisse wurden einfach so auf Frauen übertragen. Also man verabreicht Frauen dieselben Medikamente, oft in derselben Dosis wie bei Männern, ohne überhaupt erforscht zu haben, ob sie genauso auf die darin enthaltenen Substanzen reagieren. Also man muss auch sagen, das ist jetzt nicht ganz neu, aber in der Form, wie Mualem es beschreibt, ist es wirklich sehr eindrücklich und sehr, sehr interessant.
Vielleicht haben die Frauen das deshalb überstanden, weil sie eben zwei X-Chromosomen haben, diese ganze Verabreichung von Medikamenten, die so eigentlich gar nicht erforscht war. Insgesamt, Frau Westerhaus, hat sie die Argumentation in diesem Buch überzeugt von Mualem?
Ja, grundsätzlich muss man wirklich sagen, Mualem versteht sein Handwerk. Also er weiß, wie man ein anspruchsvolles und gleichzeitig unterhaltsames Sachbuch schreibt. Und er steigt an vielen Stellen ziemlich weit in die Materie ein, zitiert aktuelle Studien. Und damit wird das Buch auch wirklich für Naturwissenschaftler interessant. Allerdings auch gibt es ein paar kleinere Einschränkungen. Also finde ich es zum Beispiel unnötig, wie er zu Beginn des Buches sich wirklich bemüht, da sozusagen das Klischee vom stärkeren Geschlecht des Mannes zu entkräften und wirklich ins Gegenteil zu drehen, also zu betonen, dass ja eigentlich Frauen das stärkere Geschlecht seien. Also das suggeriert ja auch ein bisschen der Titel und das wirkt ein bisschen bemüht. Also da tauchen auch an ein oder anderer Stelle Biologismen auf, wie Frauen sind dafür bestimmt, für den Erhalt unserer Art zu sorgen, weil sie Kinder auf die Welt bringen und so weiter. Aber insgesamt ist dieses Buch wirklich interessant und unterhaltsam.
Vielen Dank, Christine Westerhaus. Das Buch, über das wir sprachen, von Sharon Mualem. Es heißt Das stärkere Geschlecht, warum Frauen genetisch überlegen sind. Bei Riva liegt es vor, 288 Seiten für 19,99 Euro.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.